We watch and we don't judge.
Schöner Satz. Das ist ja der Titel der Folge.
Stimmt, oh, guter Segway.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr bei dieser weiteren Folge dabei seid. Diese Folge ist eine sommerliche Folge, haben wir uns gedacht, weil, ich meine, das Wetter ist ja natürlich ein bisschen wild dieses Jahr, was das Sommer angeht, aber wir hatten auch so extreme heiße Tage und genauso gut auch die sehr feuchten Tage, wie jetzt gerade. Wenn die Folge online geht, wird es wahrscheinlich immer noch sehr regnerisch sein, gehe ich von aus. Aber das ist trotzdem kein Grund, nicht über den Sommer zu sprechen oder besser gesagt über Filme zu sprechen. Und in dieser Folge, wie ihr schon gelesen habt, geht es um Hidden Gems und Guilty Pleasure Filme. Also es wird ein lockerer Plausch und vielleicht hier und da kommt noch so ein bisschen was zur Filmbranche mit rein. Aber am Ende könnt ihr euch, glaube ich, aus dieser Folge vielleicht ein oder zwei oder drei Tipps für eben vielleicht auch diese Sommerzeit mitnehmen, die ihr Filme, die ihr euch anschauen könnt. Was sagst du, Maria, dazu?
Ja, ich dachte gerade, als du meintest Höhen und Tiefen beim Wetter, dachte ich, ja, aber das geht ja auch heute bei uns um Höhen und Tiefen, denn wir sprechen ja über Filme, die unsere Guilty Pleasures sind, die vielleicht eben nicht glänzen also keine Hochs sind sozusagen von der Filmbranche, aber die trotzdem irgendeinen Grund haben, weshalb wir sie mögen. Und auf der anderen Seite sprechen wir über Hidden Gems oder Hidden Treasures, also Filme, die absolute Highs sind, aber vielleicht zu wenig gesehen wurden.
Mhm. Mhm. Wir sitzen nicht allein hier. Wir sitzen in einer Viererrunde hier und ich würde einfach diese Zeit nutzen, jetzt einmal unsere Gäste vorzustellen, die da sind und mit denen wir heute sprechen können. Und wir machen ja beim Indie-Filmtag meistens, dass die Gäste sich gleich selber genauer vorstellen. Aber bevor, sage ich nur kurz die Namen. Als erstes ist hier Lisa Nawrocki. Das sieht keiner.
Audio-Medium.
Lisa Nawrocki zeigt das Peace-Zeichen.
Nett von gegenüber einmal.
Genau. Schön, dass du da bist und Lisa, ich habe jetzt gerade noch gar nicht zu dir gesagt, was du so machst. Ich habe nur gesagt, wer du bist vom Namen. Würdest du dich kurz vorstellen?
Voll gerne, ja. Also ich bin Lisa, ich leite das Büro der UNESCO Creative City of Film Potsdam. Was das ist, kann ich ja vielleicht gleich nochmal erzählen. Das mache ich in Teilzeit und arbeite eben auch bei Bandenfilm, eine Berliner Produktionsfirma, und habe da unter anderem Impact Producing für den Dokumentarfilm Im Prinzip Familie gemacht.
Deswegen habe ich es nämlich nicht gesagt, was du machst, weil ich finde es immer so toll, wenn du von deiner Arbeit bei der UNESCO sprichst. Es klingt immer so groß und da fragt man sich immer, was hat das mit Film zu tun oder in welcher Form hat das mit Film zu tun? Vielleicht kannst du da kurz mal einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben.
Auf jeden Fall, vielleicht fange ich ganz kurz bei den Roots an. Ja. Die UNESCO ist ja die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation gegründet im November 1945, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ging eben darum, international zusammenzukommen. Eben auch in Kunst, Kultur, für Frieden auf der ganzen Welt. Und dafür wurde auch für die internationale Zusammenarbeit das UNESCO Creative Cities Netzwerk 2004 gegründet. Das gibt es in 8 Kreativbereichen, also nicht nur Film, sondern auch Musik, Literatur. Und Weitus und Potsdam hat sich darauf beworben, also das kann man nur alle 2 Jahre. Und dann wird man eben einerseits, wie Potsdam 2019, anerkannt als Exzellenzzentrum, als Stadt im Bereich des Films, aber eben auch als Stadt, die sagt, wir möchten aktiv Teil in diesem Netzwerk sein und wir möchten aktiv zu den Nachhaltigkeitszielen der UN zusammenarbeiten.
Vielleicht kannst du nochmal, weil ich glaube, wir werden eh nochmal eine Folge zum Thema Impact Producing machen. Ich finde das Thema auch super spannend und auch, glaube ich, auch immer mit der Frage von, ist Film politisch? Ja, nein, vielleicht. Und wir würden, glaube ich, hier immer sagen, ja, auf jeden Fall. Aber was ist denn eine Impact Producerin? Wir hatten auch schon mal zu dem Thema auch schon etwas aufgegriffen gehabt, das weiß ich auf jeden Fall. Aber genau, was würdest du denn sagen? Was ist eine Impact-Producerin?
Also Film ist auf jeden Fall politisch und Film hat vor allem eine Wirkung, also nicht nur auf uns selbst, sondern kann auch eine Wirkung auf die Politik haben, auf unsere Gesellschaft. Und eine Impact-Producerin nimmt diesen Film, versteht ihn als Tool, als Werkzeug, und wie kann man zum Beispiel an NGOs herantreten, wie kann man, je nachdem was für Ziele man hat, schauen, mit dem Film zu arbeiten und etwas Positives in der Gesellschaft zu erreichen.
Das werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
Sehr gern.
Vielleicht sogar noch in dieser Folge. Und der zweite Gast in der Folge ist der liebe Daniel Hettinger. Schön, dass du wieder da bist. Du warst ja schon lange nicht mehr zu Gast. Für die Leute, die uns schon lange verfolgen, wissen, dass Daniel Hettinger besonders zum Anfang sehr oft da war. Was ist passiert?
Leben. Das Leben ist passiert. Weiß ich nicht. Das letzte Mal war letztes Jahr tatsächlich, genau auch zur Sommerfolge.
Also. Ach, wirklich?
Oh, mhm. Das ist okay. Eine Regelmäßigkeit
inzwischen. Ja, stimmt. Stimmt. Die Leute können sich darauf einstellen. Zur nächsten Guilty Pleasure-Folge ist Daniel Dinger wieder da. Das war jetzt auch die Guilty Pleasure-Folge?
Nee, das war Sommerfolge.
Ah, ja. Okay. Sommerfilme. Okay. Da seht ihr, wie gut ich vorbereitet bin diesmal. Bei den Gästen zumindest. Nee, genau. Kannst du dir vielleicht erzählen, was machst du eigentlich jetzt gerade und was ist denn dein Job?
Ja, das ändert sich auch irgendwie von Folge zu Folge.
Man entwickelt sich auch weiter.
Das stimmt. Nein, ich bin Comedy-Autor und schreibe hauptsächlich für, also die Produktionsfirma, für die ich arbeite, wir bringen Influencer auf die Bühne. Also Leute, die auf Social Media unterwegs sind, die lustigen Content machen, für die schreiben wir das Programm, machen aber auch das Booking, machen eigentlich alles so rundherum. Also von Tourbegleitung, also eigentlich von der ersten Idee bis zur Abrechnung. Einmal alles durch.
Aber das heißt, ihr scoutet die online und dann sagt ihr, hey, du bist lustig. Willst du bei uns auch mal lustig sein?
Ja, mehr oder weniger. Ja. Willst du uns das vielleicht aufschreiben? Das ist ein ganz guter Icebreaker. ja, nee, also mein Chef ist eigentlich für die Akquise, der macht die ganze Akquise und wir sind jetzt echt schon gewachsen. Also ich arbeite seit Ende 22 für die Firma. Da war ich noch, sozusagen der Head vom Fernseh, von der Fernsehbereich. Jetzt bin ich der Head vom gesamten Creative-Bereich und wir haben jetzt auch schon irgendwie eine Führungsebene und so, also wir wachsen immer mehr. Ja. Am Anfang waren wir irgendwie noch so 4 Leute, jetzt sind wir inzwischen 10, wir wachsen irgendwie stetig, jeden Monat kommt noch jemand dazu. Genau, und ich bin halt für die ganze kreative Prozesse verantwortlich.
Ja, okay, spannend. Nein, wirklich, das ist, glaube ich, überspannend, weil genau, das heißt, ich habe ja auch Witz gefragt, aber ich meine es auch ehrlich, also wie ihr da die Leute findet.
Er schreibt die auf Instagram an. Also es ist wirklich, das ist keine Kunst. Also entweder das Management oder wirklich manche Leute auf Instagram direkt so, hey, hast du Bock live zu machen?
Okay. Also. So funktioniert das im
Instagram. Ja, also ihr wisst jetzt, wen ihr folgen müsst, wenn ihr entdeckt werden wollt.
Genau, wenn ihr Comedy macht, ne, Daniel?
Ich weiß nicht, ob das bringt mir zu folgen, weil ich... sehr einfach nur ein neuer Follower und gucke.
Wir müssen dich schon anschreiben, glaube ich, schon
eigentlich
dazu.
Schon, ja.
Genau,
okay.
Genau. Machen wir den Bogen zu unserer Folge, oder?
Ja, würde ich sagen. Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie viel Comedy mit in unseren Filmen sind, die wir hier mitgebracht haben. Ich kann da kurz erklären, wie diese Folge diesmal aufgebaut ist. Jeder der Gäste hat einen Film, der ein Hidden Gem ist und einen Guilty Pleasure Film mitgebracht. Also wir haben insgesamt von jedem 2 Filme, aber wir wissen von allen nicht, welcher der Film in Jam ist oder welcher Guilty Pleasure ist. Auch aus dem Grund, weil ich glaube, es ist immer, man kann immer diskutieren darüber, ob der Film jetzt wirklich ein Guilty Pleasure ist, weil das weiß man, manchmal hat man das Gefühl, man selber hat, empfindet ihn als Guilty Pleasure, aber die anderen sagen, nee, das ist doch klar, dass Herr der Ringe kein Guilty Pleasure ist. Das war jetzt ein lustiges Beispiel. Aber ne, und dementsprechend haben wir das offen gelassen und werden das jetzt auch in dieser Folge gemeinsam erkunden. Jetzt haben wir die Gäste vorgestellt und Maria, wir haben ja dich noch gar nicht vorgestellt, weil viele kennen dich vielleicht über Social Media, dass du ja da sehr viel für den, beim Indie Film Talk machst, also auch einfach in die Kommunikation mit den Gästen und den Zuschauenden oder Followern trittst. Wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich beim Film?
Ja, vielen Dank, Eugene, für die Einführung. Ich bin ja jetzt demnächst auch wieder öfter, oder nicht wieder, sondern auch öfter mal zu hören beim Indie Film Talk, weil ich jetzt die ein oder andere Folge mal mitmoderieren werde. Aber genau, bin schon seit einem Jahr beim Indie Film Talk für Social Media zuständig und für die Beiträge. Die meisten von denen, die auf der Webseite landen, die sind von mir geschrieben und da wird ja mal so schön zusammengefasst, was in der Folge besprochen wurde. Und ja, zu meinem Background mache ich es ganz kurz. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, studierte und habe verschiedenste Erfahrungen im Filmbereich über die Jahre angesammelt. So ein paar Eckpunkte sind vor allem die Erfahrung als Redakteurin, also aber erstmal als Hospitantin beim ZDF, bei Frontal 21 und dann eben auch noch außerhalb der Hospitation auch noch Beiträge mitgestaltet. Genau, das war so eine der einschlägigen Erfahrungen und anschließend habe ich meinen eigenen Dokumentarfilm angefangen zu produzieren, der nie fertig wurde.
der immer noch in der Mache ist.
Mal gucken. Vielleicht als Kurzfilm. Also es sollte ursprünglich mal ein Langfilm werden, aber wie man manchmal so ist, man ist dann so ambitioniert und hat sich das schon alles ausgemalt und das funktioniert dann doch nicht so wie gedacht. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, es kam Corona und danach kam auch noch ein Kind. Also es gab auf jeden Fall einige erschwerende Bedingungen. Dann habe ich aber parallel tatsächlich zum Mutterwerden ein Filmfestival gegründet, zum Thema mentale Gesundheit, was ich 3 Jahre aufgebaut und geleitet habe. Und genau, das ist eigentlich der richtige Einstieg in die Branche gewesen, wo ich halt viel, also allein durch das ganze Sichten von Kurzfilmen, also es war Kurzfilme auf Kurzfilme beschränkt, das hat natürlich viel einen großen Einblick gegeben und ja. Und seitdem habe ich dann weiter an meinen eigenen Projekten gearbeitet. Darüber kann man, glaube ich, aber noch nicht so sprechen. Und genau, und bin aber durch den Indie-Film-Talk auch immer mit der Branche vernetzt und viel unterwegs auf Festivals und auf Netzwerkveranstaltungen und so. Genau.
Nee, super. Also vielen Dank da nochmal für die Vorstellung. Und du wirst bestimmt da nochmal in einer anderen Folge nochmal vertieft drauf eingehen. Da bin ich mir irgendwie sicher.
Ja, komischerweise bin ich mir da auch ganz sicher. Das ist immer manchmal, wenn Podcast-Aufnahmen und Realität nicht in der Reihenfolge, also nicht die Chronologie einhalten. Ganz
genau. Jetzt brecht hier nicht irgendwie irgendwelche Erwartungen oder sowas. Ne? Die Leute denken schon, dass das alles live aufgenommen wird.
Das ist ja live. Aber wir wissen einfach,
live geschnitten, ja.
Wir wissen ja, was in der Zukunft passieren wird.
Eigentlich sind wir nur Hellseher.
Genau. Nee, und deswegen nutze ich das doch auch gleich nochmal, um die Community zu aktivieren und nochmal stark zu machen für die Unterstützung vom Indie Film Talk. Also das heißt, wenn ihr Lust habt, mehr von solchen Folgen, von denen, die wir hier gemeinsam aufnehmen und für euch bereitstellen, zu hören, zu sehen und auch uns vielleicht immer mal wieder bei verschiedenen Veranstaltungen treffen wollt. Ihr könnt euch auch immer bei uns melden, um uns, wenn ihr Themenvorschläge habt oder Gedanken für wichtige Themen aus der Branche, die zu erzählen sind. Aber letztendlich könnt ihr uns auch unterstützen mit einem Dankeschön monatlich bei Steady. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, wo ihr dann auswählen könnt, wie hoch ihr uns unterstützen wollt und dann ja immer ja jeden Monat da ein Dankeschön da lassen könnt. Das hilft uns auf jeden Fall, um spannende Folgen wie auch diese Folge zu produzieren. Und das nutze ich jetzt, um einen Bogen zu machen zu unserem Gespräch von heute, nämlich eben Hidden Gems und Guilty Pleasures. Da ja eine Person heute das erste Mal hier beim Podcast ist, Lisa, würde ich sagen, dass du, Lisa, anfangen kannst mit deinem Film, den du mitgebracht hast. Vielleicht kannst du kurz erstmal was dazu sagen, welchen Film du da ausgewählt hast.
Als Hidden Gem, ne? Mhm.
Also weiß ich nicht, das ja, darfst du nicht verraten.
Doch, das haben wir jetzt raus. Okay. Habt ihr schon mal ein Doku-Musical gesehen? Frage vorweg.
Nein.
Okay, dann müsst ihr alle Vika schauen. Das ist ein Dokumentarfilm, /Musical, von 2023. Regie hat Agnieszka Zwiefka geführt. Also es ist in Polen, es geht um Vika. Vika ist eine 84-jährige DJ, die in Warschau lebt, bis zu ihrer Rente als Lehrerin in der Strafanstalt gearbeitet hat und dann gesagt hat, oh, eigentlich habe ich Lust, was ganz anderes zu machen. Und sie findet ihren Weg, ihr wirklicher Name ist Virginia Smith, wenn ich es richtig ausspreche, und sie ist eine Ikone der Warschauer Nachtwelt und jetzt auch der polnischen Welt. Also sie ist da wirklich eine Bekanntheit. Und jetzt gibt es diesen wunderbaren Dokumentarfilm über sie. Lief auch auf der Doc Leipzig zum Beispiel, darüber bin ich darauf aufmerksam geworden. Und wir haben den in den UNESCO Creative Cities, gibt es eine Kooperationsveranstaltung, die heißt Female Landscape, weil es Nachhaltigkeits-Gender Equality gibt. Und wir zeigen Filme von Frauen der gegenwärtigen Filmkunst. Und da haben wir Vika gezeigt, unter anderem letztes Jahr. Und es ist großartig. Ich habe den vorweg sichten können. Dieser Film, der muss gesehen werden. Mhm. Es ist ein Hidden Gem. Und zwar literally. Mhm. Schon wenn I Will Survive von Gloria Gaynor einsetzt, dann bin ich schon hin und weg. Und dann Vika, Strike a Pose. Und du siehst diese Frau und du denkst so, wenn ich mal 84 bin, dann will ich auch so sein wie sie. Weil du ihr folgst auf den leisen und den lauten Tönen. Also du bist mit im Nachtclub, aber du bist auch mit ihr allein in ihrer Wohnung. Du bist mit ihr beim Stretching, du bist mit ihr auf dem Friedhof und sie teilt so von ihrem Leben und ihrer Weisheit. Und für mich ist es ein Hidden Gem, weil was bedeutet es, in unserer Gesellschaft Frau zu sein? Was bedeutet es aber auch zu altern? Mhm. Genau, und wie setzen wir uns für Liebe und Toleranz und Gleichberechtigung ein, weil sie sich eben auch sehr stark macht für die LGBTQ Community in Polen und auch ganz oft diesen Film zeigt und danach noch selbst auflegt. Also das finde ich auch wirklich noch richtig toll.
Cool. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dem Musical-Teil sagen. Ist jetzt der ganze Film ein Musical oder?
Nee, ja. Also natürlich ist er mit viel Musik verbunden, weil du ihr eben auch folgst, wie sie auflegt, also wie sie von irgendwelchen Rentnerveranstaltungen wirklich auflegt.
Wie alt ist Vika?
84.
Das ist, glaube ich, eine wichtige
damals,
Info.
Genau, ja. Damals, als gedreht wurde, war sie 84. Also. Und genau, du siehst sie aber auch auf Christopher Street Day Paraden zum Beispiel. Also sie legt halt wirklich breit auch und auch in den Warschauer Nachtclubs und du bist immer dabei. Und das ist total cool zu sehen. Also da hörst du Musik, aber dann gibt es manchmal richtige Inszenierungen, also fast wie Musikvideos, die kurz dazwischen kommen. Inszenierungen, die großartig aussehen, generell diese Kamera. Mhm. Hammer. Ich möchte kurz ihren Namen nennen, ich habe es mir aufgeschrieben, Monika Kotega. Großartig. Und das sind so Choreografien, die teilweise im Wasser sind, die mitten in der Stadt sind. Es sind mehrere Frauen, die zusammen tanzen. Es wird im Bus eine Szene, also es lohnt sich da reinzuschauen und das ist ein Genuss. Also dadurch hat es, glaube ich, diesen Musical-Charakter, weil es diese wunderbaren Inszenierungen gibt, die richtig viel Spaß machen.
Hat irgendjemand von euch schon mal ein Musical-Doku in irgendeiner Art und Weise gesehen? Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas...
Ich überlege auch, aber ich habe das Gefühl, ja, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen tatsächlich. Nee.
Kann mir auch noch keinen sein.
Nee.
Ja, schaut es euch an.
Ja. Aber es ist schon ein bisschen auch ein Mix dann aus Fiktion und Realität. Also sozusagen, es hat also nicht Fiktion im eigentlichen Sinne, aber es hat dann schon so ein bisschen inszenierte Szenen, so wie ich das jetzt verstehe.
Genau, das sind dann so einzelne Momente, die inszeniert sind. Also du folgst ihr schon wie einem ganz normalen dokumentarischen Film und auch irgendwie linear durch. Und manchmal hast du dann diese Sequenzen, die zwischendurch auftauchen. Und die sind gut gesetzt, die machen richtig viel Spaß und dann geht es weiter. Also genau, da merkst du dann, es ist fiktiv, es ist inszeniert, es sieht anders aus. Ja, hat eine andere Bildsprache. Man will gar nicht so viel vorweg machen. Das ist richtig schön. Ja.
Also definitiv kein Direct-Cinema-Film.
Direct-Cinema.
Das ist dass die Dokumentarfilm, also dass der Dokumentarfilm hat sich vollkommen zurückzieht und sagt,
genau. Und Agnieszka Zwiefer, sie war halt auch in Potsdam für das Gespräch danach. Sie ist goldig, es macht irre viel Spaß, ihr zuzuhören und man merkt ihr die Leidenschaft an. Und auch was, ja. Die Learnings, die man von Vika mitnehmen kann, sind einfach sehr viel wert. Und es ist toll, dass sie diesen Film gemacht hat und zeigt.
Schön. Also das war dein Guilty Pleasure jetzt.
Das ist mein Hidden Gem, weil mehr Leute ihn sehen sollten.
Nee, das Ding auf jeden Fall nach etwas, was den man öfter sehen muss. Die Frage ist, kann man ihn sehen? Weißt du, das hast du mal geguckt?
Ja, ich habe mal geguckt, in Deutschland, das ist der JIP Filmverleih und die haben tatsächlich einige Screenings auf der Webseite. Und man kann dem Film auch folgen auf Instagram. Genau, das wäre mein Geheimtipp. Ich kann es nur empfehlen und dann ja, hoffen wir, dass er noch weiter zu sehen sein wird, sei es im Fernsehen, Mediatheken. Ja.
Also ich habe im Vorfeld den Trailer gesehen und ich fand, das hat sehr viel Lust gemacht, der Trailer.
Ja,
so, sehr lebensbejahend, aber eben auch die leisen Töne, wie du gesagt hast, so ist positiv, negativ, alles beides zusammen.
Mhm.
Sieht schön aus.
Ich zeige gerade den Trailer für Lisa.
Ja, ich fand auch, dass die Bildsprache wirklich sehr stark ist und also die Kameraführung wirkt ja wirklich auch viel mehr wie im fiktionalen Bereich, finde ich, als typisch dokumentarisch.
Mhm.
Also und die inszenierten Szenen sind krass, auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall große Lust gemacht, den zu gucken.
Mhm. Ah, sehr gut, das freut mich.
Also ich finde diese Kombination so spannend, ne? Also dass du halt da diese inszenierten Anteile hast. Sonst gibt es gibt sowas ja auch, wenn man zum Beispiel sagt, hey, man macht einen Dokumentarfilm zum Beispiel über jemanden, der schon verstorben ist zum Beispiel oder Aktionen, die vielleicht in der Vergangenheit liegen, dann wird das fiktiv dargestellt oder so. Aber hier zu sagen, hey, wir machen das musikalisch und geben dadurch eine neue Ebene dem Film, das finde ich halt eine spannende Herangehensweise.
Ja, und auch die Themenvielfalt ist halt schön, weil sie so erzählt von ihrer Familie, aber auch von ihrer Geschichte, ihrem Aufwachsen. Aber auch ein Zitat, auch, der wird auch im Trailer genannt, da sagt sie, wenn etwas wirklich fehlt, dann ist es die Zärtlichkeit. Also es geht ja auch irgendwie darum, um die Nähe, Distanz zu sich selbst, aber auch zur Familie, zu Männern oder Frauen. Also einfach, was bedeutet es, in Beziehung zu sein oder nicht zu sein. Alle Emotionen dabei. Und ich kann es mir richtig gut im Sommerkino vorstellen, weißt du? Ich könnte mir das richtig gut vorstellen. Irgendwo draußen, und am Ende am liebsten noch ein bisschen Musik spielen und alle feiern sich selbst und miteinander.
Genau, am Ende kommt sie selber noch so durch die Leinwand.
Also an alle Programmiererinnen für in Kinos, ihr habt ja einen Tipp jetzt mal für den Sommer, für die Open-Air-Kinos. Wenn das Wetter es zulässt.
Ich wette, Vika würde auch im Regen tanzen.
Ja, das stimmt.
Wir sollen uns alle eine Scheibe von Vika abschneiden.
Nee, das ist sehr schön. Also wir packen auch alle Trailer und so bei uns auf die Webseite. Da kann man direkt draufklicken. Und dann könnt ihr auch da gerne reinhören oder reinschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und reinschauen klingt immer so komisch, klingt immer so kurz rein. Sondern dann könnt ihr euch den Film anschauen. Und ich nutze das einfach mal, um den Bogen zu machen, ne? Und zum nächsten Film. Weil ich habe einige Dokus, ist mir aufgefallen diesmal.
Mhm. Ja. Ja, Lisa und ich sind große Doku-Fans, ja, würde ich sagen.
Was hast du damit gebracht?
Oh, jetzt wird's hart.
Ich dachte auch gerade, das ist jetzt
der,
wirklich
der Bruch, krass. Das ist wirklich eine krasse Abbruchkante.
So, ja. Nee, ich dachte, wir gehen zu einer Doku, das ja, ist der Bogen.
Ja, der Bogen ist gut, aber es ist so wirklich genau das Gegenteil von lebensbejahend und Freude und alles schön. Aber eben trotzdem ein Film, der sehr, sehr sehenswert ist und auch gesehen werden sollte, weil es eben auch so einen sozialen Impact hat und auch dahin guckt, wo eigentlich absolut keiner hinsehen möchte. Der Film heißt Kongo-Tribunal und ist von dem Theater- und Filmregisseur Milo Rau, der, also Schweizer Regisseur, der schon seit vielen Jahren sich diesen Thematiken angenommen hat, also in verschiedensten Bereichen, also in verschiedensten Orten der Welt tatsächlich, und mit immer sehr, sehr schwierigen Themen. Und in diesem Fall finde ich wirklich, dass ihm was extrem Beeindruckendes gelungen ist. Er hat nämlich ein fiktives Tribunal im Kongo eingerichtet, was den Völkermord oder beziehungsweise es ist ein Bürgerkrieg, der dort tobt. Völkermord ist, glaube ich, der falsche Begriff, aber da tobt seit 20 Jahren, sagt er, und der Film ist 2017 erschienen, ein Bürgerkrieg. Und dieser Krieg ist durchaus verwoben, sehr, sehr engmaschig, ohne dass es auf dem ersten Blick so zu erkennen ist, mit wirtschaftlichen Interessen an so Rohstoffen wie Coltan. Und natürlich auch die korrupte Regierung. Also es gibt auch da ganz, ganz große, also sozusagen hausgemachte Probleme, die es im Kongo ohnehin schon gibt. Und es wird aber eben gnadenlos ausgenutzt von den internationalen, multinationalen Unternehmen, die da ihre Interessen sehen. Und es sind über den gesamten Bürgerkrieg hinweg 7 Millionen Menschen gestorben. Und ich glaube, diese Zahl muss man erstmal irgendwie im Raum wirken lassen, weil das wirklich unfassbar ist, weil auch kaum darüber gesprochen wird. Und sein Film hat eben auch interessanterweise diesen halb fiktionalen, halb dokumentarischen Aspekt, wie auch andere Projekte von ihm. Und die Idee ist nämlich, weil eben die Welt nicht dahin guckt und zum Beispiel das Internationale Gerichtshof sich dieser Problematik nicht annimmt. Und da sind ja Menschenrechte mit Füßen getreten worden. Da gibt es sozusagen, man könnte das auf rechtlicher Ebene verhandeln und Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und das passiert aber aus vielerlei Gründen nicht. Unter anderem erklärt das damit, dass eben unsere globale Welt eben, dass man vor Recht, also Recht nur da waltet, wo man halt in der westlichen Welt ist und dass man in anderen Ländern da komplett freie Hand hat und dementsprechend, wenn die Aufmerksamkeit fehlt, wird das nicht behandelt. Und was er dann macht, ist, er schafft dieses Tribunal, was sozusagen fiktional ist. Es ist nicht rechtsbindend, aber die Menschen, die dort in diesem Tribunal zusammenkommen, sind alle die echten Akteure, die in der Realität, also die echten Überlebenden, die Anwälte der Firmen, erstaunlicherweise. Die CEOs trauen sich dann natürlich nicht hin, weil, wie er sagt, die haben nur zu verlieren und nichts dazu zu gewinnen und die halten sich dann natürlich komplett raus, aber die Anwälte erscheinen dort, die dann sagen, naja, wir haben doch Schulen gebaut, wir haben das und das gemacht, wir machen doch, ist doch alles nicht schlecht, was wir machen. Also die versuchen dann, man hat das Gefühl, jeder will Recht haben, zumindest sind das auch Milo Raus Worte, jeder ist auch der Meinung, er sei im Recht und dieser Konflikt wird dann eben in diesem Tribunal verhandelt und unglaublich, was es eben auch für einen Prozess bei der Bevölkerung dann eben in Gang setzt. Und ich glaube, infolge des Prozesses wurden dann tatsächlich 2 Minister abgesetzt. Also es hatte tatsächlich einen Impact. Ich bin nicht überzeugt, dass das jetzt grundlegend was verändert hat, leider. Aber zumindest hat er die Aufmerksamkeit darauf gelenkt durch diesen Film. Und deswegen finde ich, dass noch viel mehr Menschen den sehen sollten. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich entschieden habe, so eine harte Thematik hier reinzuholen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diesen Film zu gucken und sich generell einfach das Werk von Milo Rau anzugucken, weil es wahnsinnig beeindruckend ist, was ich auch stark finde, weil man könnte ihm jetzt eventuell sowas vorwerfen wie, naja, also der Weiße, der da hinkommt und den Afrikanern erzählt, was sie vom Problem haben, aber so ist das tatsächlich nicht oder so habe ich es nie empfunden. Er geht dorthin und lässt die Leute selber sprechen. Er orchestriert das, er macht es möglich, aber dann sind die Betroffenen selber da, die auf die Bühne gehen und zu Wort kommen und selber ihre Geschichte verhandeln und auch die ganzen Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Leute vom EuGH, die tatsächlich da hinkommen, sind auch nicht nur weiß. Also unter anderem, also viele Französischsprachige, auch Deutsche, genau, aber es ist auf jeden Fall sehr divers im Großen und Ganzen und genau. Also ich kann wirklich nur empfehlen, den Film zu gucken. Da gibt es eigentlich noch viel mehr zu
entdecken. Wie ist denn das Tribunal aufgebaut, nur zum Verständnis? Also das heißt, er inszeniert ein Tribunal, meintest du?
Ja.
Das heißt,
im Kongo selbst.
Die kommen alle zusammen und dann.
Genau. Da ist auch ein ganz großes Publikum, was da sitzt, was hauptsächlich aus der Bevölkerung besteht, die da sitzen. Das sind
normale Menschen, die jetzt irgendwie da.
Ja. Genau. Genau. Also im Trailer sieht man das auch schon. Und er war, glaube ich, 2014 das erste Mal dort und hat per Zufall einen von diesen Massakern mitbekommen, wo man halt wirklich auch sieht, da sind Kinder ermordet worden und die liegen dann alle unter diesen Tüchern und das ist einfach, sind grausame Bilder. Und er war eigentlich dort, um zu forschen und war zufälligerweise da, als das passiert ist. Und es gibt aber immer wieder es passiert immer wieder, dass Leute umgebracht werden, teilweise auch um die Dörfer irgendwie zu befreien, damit man dort neue Minen errichten kann. Und das, der Staat gibt sie einfach her. Mhm. Also es ist, weil die Leute selber haben keinen Anspruch auf das Land, die werden einfach vertrieben. Mhm. So.
Ja.
Genau.
Mhm. Natürlich jetzt darauf zu denken.
I'm sorry.
Nee, klar.
Ich habe lange überlegt, ob ich den mitbringe, aber es war für mich einfach ein Herzensthema oder so. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen doof, aber es ist einfach so ein Thema, wo ich denke, wenn man mal die Chance hat, über einen Film zu sprechen, der zu wenig Aufmerksamkeit kriegt, dann muss es dieser sein. Obwohl es tausend andere gibt, die natürlich genauso sehenswert wären.
Wann und wo hattest du den denn gesehen? Habe ich mich gerade auch gefragt.
Also man kann den gucken bei Prime. Ich habe zu Hause die DVD, da habe ich den gesehen und wie ich ihn entdeckt habe, eine Kommilitonin im Studium war großer Fan von seiner Arbeit und hat den irgendwie an der Schaubühne mal gesehen. Der hatte auch hier, also der ist ja auch viel im Theater und hat an der Schaubühne auch was inszeniert gehabt. Es gab auch übrigens zum Kongo-Tribunal auch in Berlin. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, in welcher Form, aber er hat sozusagen das, was dort verhandelt wurde, dann nach Berlin gebracht und hier nochmal verhandelt. Also es gab auch so ein Cross-Nation-Projekt sozusagen. Also es ist wirklich, da steckt sehr viel dahinter und es geht auch weit über den Film hinaus sozusagen, seine Arbeit. Genau, so habe ich ihn entdeckt und eigentlich habe ich ihn ursprünglich entdeckt, weil 2019 in Matera, diese Stadt in Italien, die damals Kulturhauptstadt war, hat er einen Jesus-Film mit einem schwarzen Jesus, der auch Aktivist war und der auf den italienischen Tomatenplantagen ausgebeutet wurde, gedreht und Matera, warum Jesus-Filme in Matera, weil da zwei Jesus-Filme schon gedreht wurden von Pasolini 1963, glaube ich, und von Mel Gibson dann in den 2000ern Passion of Christ, und von Pasolini war es mit Matthäus Evangelium, deswegen hat die Geschichte, diese Stadt, diese Geschichte, die mit den Jesus Verfilmungen zu tun zusammenhängt, aber seine ist eben eine, die wieder auf die Wirtschaft guckt, die globalen Themen mitbedenkt, die Ausbeutung durch die Mafia auf italienischen Tomatenplantagen behandelt und dann eben zeigt, dass die Profiteure ja die großen Konzerne wiederum sind, die halt im Großhandel diese ganzen Tomaten und Orangen und so kriegen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen gepflückt wurden.
Ja. Ich hätte da einen kleinen Bogen, den ich versuchen werde.
Bitte.
Okay, jetzt will ich einfach.
Pretty Woman. Nein,
ist
gar nicht.
Ist auch in Italien. In irgendeiner Szene.
In Italien?
Bestimmt eine Szene.
Ach so.
Also ein Mitarbeiter ist da bestimmt aus Italien. Nein,
ein Mitarbeiter.
Nein, ich wollte eigentlich das Thema Impact Producing da vielleicht kurz aufgreifen und fragen, wenn du zum Beispiel so einen Stoff, so einen Film irgendwie also auf deinen Tisch bekommst, so in gewisser Weise, ich finde es ja auch schwierig, dass man hat so ein hartes Thema, du hast ja gerade selber gesagt, du hast so ein hartes Thema, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt anbringen sollte, das heißt, es ist ja auch schon wieder durch das Thema vielleicht schwer zu vermitteln an die Menschen, weil man möchte sich nicht immer mit solchen Themen auseinandersetzen, jetzt ganz hart gesagt. Wie gehst du da an sowas ran? Also wenn du sowas kriegst, also hast du da, vielleicht ist auch eine sehr große Frage, aber hast du da ein paar Gedanken. Also wie startest du bei so einem Projekt?
Sehr gute Frage, ich habe das ja jetzt auch erst einmal gemacht. Das heißt, aber im Grunde würde man sich ja erstmal mit der Thematik beschäftigen, auch durch den Dokumentarfilm, auch komplett nochmal mehr recherchieren, ein Netzwerk aufbauen, erstmal schauen, was gibt es überhaupt schon, wen kann man ansprechen. Und ich meine, die Basic ist eigentlich ja, Leute sehen diesen Film, kommen weil sie interessiert sind und dann schließt man zum Beispiel eine Podiumsdiskussion an mit Politikerinnen, mit Aktivistinnen, je nachdem, welche Personen interessant sein könnten, und dann geht man quasi über den Film hinaus in ein Gespräch. Und das wäre in diesem Fall oder auch in allen anderen, ist wahrscheinlich immer so eine super Situation, weil man dann nochmal mehr erfahren kann. Mhm. Weil man dann erfahren kann, okay, was können wir wirklich tun? Also der Film hat uns jetzt gezeigt, so und so bestimmte Facts geliefert, die aber auch schon in der Vergangenheit liegen, ne? Und wo stehen wir jetzt, was können wir tun? wie können wir es angehen?
Ist nicht genau das sogar, was ja, man sagt ja immer, das Kino, man verliert ja Zuschauer oder wie auch immer, genau das, was auch das Kino kann, vielleicht auch diesen Raum bieten, diesen Austauschraum bieten, wo man halt wirklich zusammenkommt und eben nicht nur in den Film geht und danach einfach nach Hause geht, sondern irgendwie ins Gespräch geht.
Yes, ja, auf jeden Fall. Und ich liebe das am Kino. Ich liebe, dass es das Handy aus ist, das einfach mal abzuschalten und wirklich die Begegnung. Also einerseits schauen wir ja und rezipieren und dann aber noch ins Gespräch zu gehen oder zu hören, sei es von den Filmteams, wie war das für euch, was habt ihr erlebt, aber andererseits, dass man noch andere Gäste hat und wirklich inhaltlich nochmal tiefer einsteigen kann zum Beispiel. Es ist wunderschön am Kino und ich glaube, es ist sehr lehrreich für alle, die daran beteiligt sind und dass du ja auch selber Fragen stellen kannst. Ja. Also einfach der Gespräch, sei es noch auf der Bühne oder auch die Gespräche, die sich dann danach noch ergeben im Foyer oder Kinosaal selbst. Ich finde, das immer eine ganz besondere Magie und Wirkung.
Das ist ganz spannend, weil es auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich das Filmfestival zu mentaler Gesundheit gemacht habe, weil die Kontextualisierung ist bei manchen Filmen so extrem essentiell. Also, dass man den Film in einen gesellschaftlichen Kontext stellt und erklärt. Weil wenn man jetzt über eine psychische Erkrankung spricht, über die meisten Leute noch nie was gehört haben oder irgendwie nur so Bruchteile, dann muss man das irgendwie in einen Kontext setzen, damit man es erst richtig verstehen kann. Weil teilweise können Filme auch richtig missverstanden werden.
Ja. Ja, und diese Kontextualisierung ist irre wichtig und das denkt man manchmal nicht, vor allem wenn man aus der Filmbranche kommt, aber dadurch, dass du auch andere Themen aufmachst und das Kino erreicht nochmal mehrere Leute und manchmal ist genau das irre wichtig. Mhm. Oder dann auch eine Website zu haben, darüber mehr zu informieren oder auch auf deinen Social Media Accounts nochmal mehr Hintergrundinformationen zu liefern, also da kann man ganz schön viel machen.
Das nutze ich doch einmal zu Daniel zu gehen und zu das fragen.
Das ist der nächste Übergang, der nicht geklappt hat.
Der nicht geklappt hat, wie bemerkt. Was hast du damit gebracht als dein Film?
Tatsächlich passt das Thema Kontextualisierung ganz gut. Ich meine in einem anderen Sinn, aber ich hab gar nicht so viel zu meinem Film zu sagen, das muss ich ganz ehrlich sagen. So viel wie ihr auf jeden Fall.
Gut, dass du ihn verkaufen kannst hier.
Der Film heißt Green Knight. Ist von, warte, das muss ich selber nachgucken.
A24, ne?
A24. Mhm. Ja. Der Film ist von, ist aus 2021 und war tatsächlich damals auch einer meiner Filme des Jahres, obwohl ihn eben relativ wenig Leute gesehen haben. Und es geht jetzt komplett weg von euren Themen zu Doku, aber es ist ein sehr cooler Fantasy-Film einfach. Er ist ein bisschen Arthouse, also es verschließt sich einem nicht alles auf einmal, so ein bisschen Story vielleicht runtergebrochen. Es geht um es gibt den Green Knight, das ist so ein, sieht halt aus wie ein Baum, so ein bisschen. Und der kommt zum König und fordert irgendwie seinen besten Kämpfer heraus. Und dann gibt er ihm irgendwie ein Jahr Zeit, um sozusagen dieses Duell, sich auf das Duell vorzubereiten. Und
war das nicht irgendwie, dass er einen Schlag braucht, um den irgendwie zu erlegen?
Er sagt, dass er es mit einem Schlag schafft, dieser Kämpfer, angeblich. Und dann geht er halt auf so eine Reise zu diesem Green Knight und am Ende geht es darum, und das ist das Interessante, den Film, wenn man den guckt, so ein Fantasy-Film, der hat sehr schöne Bilder, ist sehr schön gefilmt, hat auch sehr schönes Acting. Da spielt hier Barry Keoghan, heißt er, glaube ich, mit der, den kennt man. Der spielt immer weirde Leute. In jedem Film ist der irgendwie so ein psychisch komischer Typ. Es geht aber tiefer drin um die Artus-Saga und um die ritterlichen Tugenden, weil es gab damals irgendwie halt so eine Liste von ritterlichen Tugenden und im Endeffekt musste in allen diesen eine Prüfung machen und deswegen meinte ich Kontextualisierung, weil tatsächlich dieser Film, du guckst den halt, also ich habe den damals tatsächlich geguckt, weil ich fand, der sah gut aus so und dann lässt er dich aber so ein bisschen verwirrt zurück, weil du denkst so, okay, also ich will jetzt auch nicht spoilern, aber irgendwie ist der dann sehr antiklimaktisch am Ende. Und dann liest du dich halt mal ein über eben diese ritterlichen Tugenden und diese Artus-Saga und merkst, dass der eigentlich sehr viel, also der wirklich sehr viel drüber zu sagen hat und dass das alles irgendwie schon Sinn ergibt, wenn du es in diesen Kontext setzt. Und das fand ich bei dem Film sehr schön. Ich mag das, wenn ein Film dich nochmal irgendwie extra recherchieren lässt, sozusagen. Was ich eigentlich so, so würde ich niemals einen Film verkaufen, aber an sich machen. Das ist ein Film, bei dem man nochmal recherchieren muss.
So macht es Quentin Tarantino. Der sagt immer, meinen Film musst du 5-mal geguckt haben, dann verstehst du ihn.
Ja, und ich finde es aber auch schön, wenn Filme so sind, weil, also das ist auch, was mich besonders reizt, wenn ich einen Film am Ende gucke und denke, okay, alles klar, gut, nächster Film. Ist irgendwie nicht so spannend. Also das Spannende ist doch eigentlich das, was man danach irgendwie darüber diskutieren kann. Und dass du irgendwie so mit so einem Fragezeichen am Ende da sitzt und denkst, okay, ich muss jetzt mal nachlesen, was ist denn das jetzt für eine Geschichte?
Genau.
Das Coole, das macht das, glaube ich, auch zum Hidden Treasure. Ja. Also für dich.
Genau, für mich und Ja, und ich glaube, der Film lief auch leider nicht so gut, aber es ist halt auch echt ein schöner Fantasy-Film. Also wenn man einen guten Fantasy-Film
hat. Die Frage, ist es ein guter Fantasy-Film? Also wenn man jetzt die Fantasy-Tropes nimmt, die sonst normal sind für Fantasy, also ich frage gerade, also die unendliche Geschichte ist vielleicht, wenn man jetzt so nach wie gesagt, Mainstream-Standards gehen würde, würde man sagen, ist ein guter Fantasy-Film. Herr der Ringe, ist The Green Knight ein guter Fantasy-Film nach diesem Standard? Also jetzt, ich werfe es einfach mal in den Raum.
Jein.
Ich fand ihn auch ganz gut, aber ja.
Ah, du hast ihn auch gesehen?
Ja.
Okay. Ja. Jein, würde ich sagen, weil er eben diesen extra Kontext schon braucht, irgendwie Sinn zu ergeben, weil es ist halt schon so. Also im Endeffekt hast du ja, zum Beispiel Herr der Ringe, hast du eine relativ klare Heldenreise und so weiter. Und das ist alles die typische Heldenreise, die wir aus anderen Filmen kennen. Also ist alles relativ klar geschrieben. Es gibt ein Ziel, der muss dahin und so weiter. Und das gibt es bei dem Film erstmal auf den ersten Blick auch. Aber eigentlich ist sie sehr verwirrend, diese Heldenreise. Es gibt nicht irgendwie so diese typische Struktur, so okay, jetzt kommt der Erste, er macht einen Fehler und dann wird er wieder besser und dann muss er kämpfen, dann muss er trainieren oder so. Sondern er ist eben irgendwie so sehr in verschiedene Richtungen. Aber wenn er dann eben irgendwann weiß, es sind eigentlich alles Tests, dass er in diesen ritterlichen Tugenden getestet wird und dass das alles, jede Szene oder jede Sequenz ist ein einzelner Test, dann macht das irgendwie total viel Sinn. Deswegen würde ich Jein sagen, weil ich glaube, wenn man nur so guckt und wenn man so von Herr der Ringe kommt und dann sagt, ich will jetzt einen Fantasy-Film sehen, kann man von dem schon enttäuscht werden. Das, glaube ich, auch vielen Leuten passiert ist tatsächlich.
Ich glaube, deswegen war er auch nicht so erfolgreich. Ja. Weil auch der, glaube ich, auch als Fantasy-Film auch vermarktet wurde natürlich. Ne? Und dann halt viele dachten so, okay, das ist jetzt nicht mein Herr der Ringe,
genau.
So wie ich es kenne.
Wo sind die Schlachten?
Und das ist auch, es wäre ja so ein bisschen die Frage in die Runde, ob ihr das Gefühl habt, dass, also wir als Leute, die vielleicht mehr Filme schauen, erwarten ja vielleicht nochmal mehr von solchen Filmen, also nochmal, also wieder weg von vielleicht diesen typisch klassischen Geschichten, sondern vielleicht mal andere Geschichten. Aber vielleicht Leute, die halt sehr, sehr selten Filme schauen, vielleicht sagen die, ich kenne ja nur diese Geschichten und wenn die, vielleicht brauchen die dieses an die Hand nehmen von so einem, von einer klaren Struktur irgendwie. Also hat das nicht vielleicht auch seine Vorteile? Vielleicht haben wir nur das Gefühl, dass wir sind schon so gelangweilt, weil wir schon so viele Filme mit einer klaren Struktur gesehen haben, dass wir sagen, wir brauchen jetzt wieder was Neues.
Ja, da ist auf jeden Fall was dran, weil wenn man sozusagen ständig Filme guckt, dann hat man auch so einen anderen, also so eine Menge an Filmen, die man vergleichen kann. Und wenn man irgendwie einmal, zweimal im Jahr ins Kino geht oder mal einen Netflix-Filmabend guckt, dann tut man es ja meistens auch, um sich komplett zu entspannen und berieseln zu lassen. So, die Leute, die jetzt nicht sich viel mit Filmen auseinandersetzen, was auch völlig verständlich und legitim ist und was etwas ist, was Film auf jeden Fall auch macht. Und dementsprechend, ja, ich glaube, dass beim so einen Film wahrscheinlich eher hätte an ein anderes Publikum von der Vermarktung her wahrscheinlich gerichtet werden müssen, damit er da auch da ankommt, bei den Leuten, die das auch gerne gucken, unabhängig von Fantasy sozusagen.
Ja, würde ich auch, also The Green Knight würde ich auch sagen, das ist eben kein klassischer Fantasy-Film, also kein, ich würde ihn auch nicht als Fantasy, also Arthas hast du ja kurz am Anfang gesagt, ne, also eher bei Leuten, die sagen, ja, ich möchte mich überraschen lassen, möchte halt auf diese Reise gehen, was ja wirklich eine Reise war.
Oder? Er hat aber schon Fantasy-Elemente, deswegen habe ich ihn jetzt schon noch als Fantasy-Film bezeichnet. Wie gesagt, du hast ja trotzdem eine Reise und du hast auch Ritter und was weiß
das
ich.
Stimmt,
also, und die Bilder sind auch, wie gesagt, finde ich auch wirklich ein sehr bildgewaltiger Film. Ich, zu deiner Frage wegen den Filmen, ich finde das immer so irgendwie das, was wirklich so geniale Filmemacher auch ausmacht, weil Filmemacher sind ja meistens Filmnerds. Und wenn Leute das schaffen, einen nerdigen Film zu machen, der aber trotzdem alle anspricht, so Quentin Tarantino hast du gerade schon genannt, ist ja eigentlich so jemand so, jeder kann Pulp Fiction gucken und trotzdem kannst du nochmal eine Ebene weitergehen und alle Anspielungen auf jeden einzelnen Film, den er da eingebaut hat, dir raussuchen. Oder du guckst einfach nur einen Film und findest den lustig, weil die irgendwie Leute abknallen und so. Also weißt du, das finde ich irgendwie, ich finde es interessant, wenn Leute das schaffen, so diese, das beides zusammenzumischen irgendwie.
Ja. Mhm. Nee, genau, also ich glaube auch, also das interessiert mich auch oft, also ne, so eine Mischung aus, genau wie du sagst, da gibt es ja einige Beispiele aus der Popkultur auch, ne? Also meistens dann genau diese Popkulturbeispiele, die es dann geschafft haben zu sagen, hey, da ist irgendwie ein tiefer Kern drin, ne? Aber gleichzeitig auf der Oberfläche denkt man so, ja schon recht banal, aber dann wenn man weiter, wenn man nochmal schaut, wir hatten gerade das Thema nochmal schaut oder nochmal schaut und dann merkt man so, okay, da ist dann noch viel mehr dahinter, hier Fight Club ist so ein anderes Beispiel dafür, ne? Für so einen Film.
Oder Mulholland Drive.
Ja, zum Beispiel. Was, ja gut, aber das ist ja fast Arthouse wieder.
Ja, ist es, aber ist es nicht auch spannend? Also ich meine, wenn man das guckt, dann ist es doch gebannt irgendwie.
Ja, aber ich glaube, Mulholland Drive ist schwer zu gucken, wenn du nicht viel Filme geguckt hast.
Also okay. für mich ist der Vergleich immer meine Eltern. Also wirklich, weil ich meine, ich beschäftige mich ja auch wirklich beruflich sehr viel damit, ist was relatable oder nicht. Und meine Eltern sind immer so relatable. So, und ich glaube, die fänden nun mal an den Drive nicht gut.
Okay, danke für die Richtigstellung.
Naja, man muss halt die Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, ja, das ist so der Unterschied. Und wenn man sich halt, also wenn man den Film halt wirklich nur als, ja, das stimmt vielleicht auch nicht ganz, aber als Entertainment oder wie mal nebenbei, nicht nebenbei, in dem Sinne von, ich mache was anderes, sondern einmal kurz geguckt.
Jetzt auch, ja.
aber dass man einfach mal einen Film guckt oder so, dann hast du vielleicht auch die Muße, die Zeit, das Gefühl, gar nicht die Lust darauf, dieses Hobby zu frönen, wenn man so möchte, ne? Zu sagen, ich gehe mal tiefer da rein, hast deine anderen Hobbys. Und da versteht man, glaube ich, auch die Leute, das hier sagen. Ich habe auch mit manchen Leuten, die sagen, ja, ich möchte halt einfach nur entertained werden. Ich möchte halt einfach mal abschalten. Ich habe den ganzen Tag Stress auf Arbeit, bin Arzt und arbeite den ganzen Tag und bin unterwegs und dann setze ich mich nicht hin und gucke nochmal irgendwie so einen ganz, ganz deepen Film, wo ich dann nicht weiß, wer, warum, was macht, sondern ich möchte einfach mal abschalten.
Aber genau deswegen wäre meine Antwort auch, es ist, glaube ich, egal, wie viel Vorwissen du an Film hast, sondern es ist mehr so die stimmungsabhängig und ob du eine gute Empfehlung hast. Zum Beispiel, ich habe den Trailer jetzt gesehen, dachte, ja, voll interessant. Jetzt hast du darüber erzählt, ich bin so, danach noch darüber lesen. Okay, mal gucken, wann ich darauf Lust habe. Weißt du, also es ist voll Schwanz, gut, so Empfehlungen zu haben und die so realistisch sind und du dich sehr gut einschätzen kannst. Das ist ja aber gut, dafür musst du natürlich auch Filme gesehen haben. Naja, gut. Also meine Antwort ist stimmungsabhängig.
Nee, aber ich glaube, also definitiv. Und ich glaube zusätzlich, da komme ich wieder zurück zu dem, was du da vorher gesagt hattest, weil ich glaube, man muss auch die Lust schaffen. Wir sind halt, also weil wir halt einfach, glaube ich, wir sind jetzt kein typisches Filmland, würde man sagen, was ja auch nicht ganz stimmt, weil Film in Deutschland ist jetzt auch, wir hatten Metropolis-Zeiten etc. Ne? Also,
gedreht in Potsdam übrigens.
Ich weiß. Ne? Und dementsprechend würde ich jetzt gar nicht sagen, dass Film Deutschland per se kein Filmland war, ist, aber jetzt aktuell würde man sagen, vielleicht nicht. Aber da vielleicht diese Lust an diesem Medium vielleicht zu steigern, um dann wieder Lust zu haben, sich da mehr damit zu beschäftigen, wäre, glaube ich, auch ein Anreiz für alle von uns irgendwie. Ne?
Voll.
Nehmt eure Freunde mit ins Kino.
Yes, please.
Ja, wirklich.
Wie würdest du denn, Eugene, das Millionenspiel so beschreiben, dass Leute richtig Bock haben, das zu gucken?
Sehr gut. So macht man Übergänge.
Das ist nicht schlecht. Wenn man es immer betont, auch noch, dass es ein Übergang ist, dann weiß jeder, dass es ein Übergang war. So. Genau, das war mein Film, den ich mitgebracht habe. Genau, das Millionenspiel. Habt ihr das Millionenspiel gesehen?
Yes.
Nein.
Nur den Trailer.
Nur den Trailer. Also das Millionenspiel ist von 1970. Wolfgang Menge. Ist ein Fernsehfilm gewesen, der, ich glaube, vom WDR produziert, bei ARD lief. Und das Spannende war wirklich, dass der, also ich kurz die Geschichte zu dem Film oder die Narrative vom Film. Es geht da um eigentlich eine Person, die auf der Flucht ist vor Jägern. Es ist so eine ich weiß gar nicht, postapokalyptisch ist es nicht, aber es ist halt in so einer Welt, wo es so ein Spiel gibt, so eine Reality-Show, wo Leute Menschen jagen und das eben vor laufender Kamera im Fernsehen. Das heißt, es wird begleitet von einem Showmaster, und Kameras sind überall verteilt und filmen halt jede Situation und es wird immer wieder aufgegriffen. Und man muss dazu sagen, es ist eigentlich eine Verfilmung von einem Roman von Robert Shecky. Von Robert Shackley heißt der, ja. Und es gibt ganz viele Verfilmungen von dieser Art, von diesem Roman. Also Tribute von Panem, ne, kennt man. Oder davor, bevor Tribute von Panem, gab es ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Battle Royale.
Ach so, ja.
Battle Royale, Running Man, ne? Sogar gab es Series 7, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine Serie mit demselben Prämisse oder ähnlichen Prämisse. Oder jetzt vor kurzem ja, wenn man so möchte, auch Squid Game, ne?
Ja,
was ja auch so
ein bisschen. Gedacht, ja.
Ne? Also auch
und
immer.
Es kommt jetzt sogar wieder ein Film, irgendeine Verfilmung von Stephen King.
Genau das gleiche. Running Man. Weil Stephen King hat Running Man geschrieben, auch auf Basis von dem. Nee, gut, er sagt selber, es kann sein, dass er es gelesen hat, aber
ja, klar.
So, na, weiß er nicht so genau. hat er wahrscheinlich in irgendeiner Drogensession geschrieben gehabt. hat er selber mal gesagt gehabt. So. Nee, und ich fand halt einfach die Prämisse, also ich finde solche Filme auch spannend, die halt so eine ganz klare, also wie sagt man, ein High-Concept würde man sagen, ne? So eine, also mein zweiter Film, den ich auch mitgebracht habe, auch sowas, eine ganz klare Prämisse haben, aber eigentlich dabei, wir hatten gerade von so der Tiefe von Filmen gesprochen, über so, ja, Tiefen oder über gesellschaftliche Themen halt sprechen. Mhm. Und bei dem Millionenspiel ist, deswegen habe ich den ausgewählt, weil das auch noch aus Deutschland kam, ne? 1970, wo man denkt, so, wir sind nicht so die Genre-affinsten, aber der Film lief richtig gut, also im Fernsehen. Es ging so weit, dass also die Show, also es wurde ein echter Showmaster engagiert, der die Show moderiert hat. Also die haben es wirklich integriert in die ARD. Das heißt, du hattest, also es gab wirklich Anrufe von Menschen, die dachten, die Show gibt's gerade echt, die läuft gerade echt und du kannst dich sogar melden. Es haben sich, jetzt kommt die düstere Seite, es haben sich Leute als Opfer gemeldet, es haben sich Leute als Täter gemeldet. Dass sie gerne Lust hätten, da mal mitzumachen, ne, bei dieser Show. Also es ist, hat sich wirklich so rumgesprochen. Also es hat wirklich Wellen geschlagen, Wahnsinn. Der BRD damals. Und das fand ich so spannend, dass Film sowas kann, ne, Nummer eins. Und das zeigt mal wieder, was Film kann. Und auch vielleicht, dass wir eben auch jetzt heutzutage besonders vielleicht auch mal schauen müssen, ne, was können wir anders erzählen, neuer erzählen und auch mehr die Leute wieder mit abholen können damit. Vielleicht nicht in diesem extremen Fall, dass sie denken, die möchten Täter sein, aber ich meine, die sind ja so berührt gewesen, so in der Geschichte gewesen, dass sie dachten, das ist echt. Und einfach nur auch, wie gesagt, auch durch die ganze Ausstattung, durch die Planung, die Werbespots, also wenn ihr, den Film gibt es bei YouTube zu sehen, den kann man sich direkt in voller Länge anschauen. Die Werbespots fand ich auch klasse, also weil die das Ganze natürlich schön auf die skurrile Ebene gehoben haben und das sollte das ja auch so ein bisschen aufweichen. Aber diese Kombination, einfach super, also fand ich. Deswegen wäre das so mein Hidden Gem, vielleicht für die Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, da reinschauen, weil das ist auch, glaube ich, immer noch ein aktuelles Thema. Es geht natürlich immer um das Thema von eben, ne, wie schnell wir auch so unsere eigenen, Werte vielleicht auch verlieren in so einer Situation, ne? Weil da gibt es Leute, die dann ihm helfen, Leute, die ihm nicht helfen, ne, und dann aus jeder hat so seinen Gründen, warum er ihm hilft, ne? Und das ist eigentlich ein schönes Experiment gewesen. Und wie gesagt, es gibt es ja immer noch. Running Man ist so ein Beispiel. Running Man war mit Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, das ist so der bekanntere Film von den beiden. Aber es gibt ganz viele, die genau darauf anspielen. Und immer eigentlich mit der ähnlichen Prämisse. Manchmal mehr über Gesellschaftsschichten. Ne? Dann gibt es dann die Reichen, die Armen jagen. Ne? So eine Art, das gibt es ja auch. Ne? Oder manchmal eben dann über diese Show-Prämisse. Ne? Also da gibt es dann verschiedene Richtungen davon.
Und heißt es, weil es gibt ja auch so Interviewsequenzen, ne? Sind die dann echt gewesen? Nee, die sind schon...
Die sind gestaged gewesen, so wie ich es verstanden habe. Aber manchmal war ich mir auch nicht sicher, ne, ob da manche davon echt waren, dass sie... es gibt eine ganz lange Interviewsequenz, wo die dann halt ganz viele Menschen fragen, was würden sie tun, wie reagieren sie und oder würden sie diesem Mann helfen? Dann gab es so, ne, Aussagen wie, der hat sich selbst ausgesucht, ne? Dann soll er selber gucken, was er da macht, so eine Art, ne? Oder auch anders. Ich weiß, das habe ich nicht rausbekommen, das weiß ich nicht.
Ne? Aber dann hat das ja auch wieder was Dokumentarisches.
Ja, also das Lustige ist, wenn man sich natürlich heutzutage anguckt und wenn man anfängt, sich Fragen zu stellen, dann zerfällt der Film so ein bisschen, ne? Also wie kommt die Kamera dorthin. Die Kamera ist ja immer live dabei. Also, ihr müsst euch vorstellen, so wie, ne, dokumentarisch ist sie dann an der Situation, er versteckt sich gerade vor den Jägern und
die Kamera, wird live übertragen.
Genau. Das heißt, die Kamera weiß immer, wo er ist, aber die Jäger wissen scheinbar nicht, wo er ist, was ja irgendwie komisch ist. Aber ich glaube, da muss man nicht zu sehr hinterfragen. Dann funktioniert der Film, finde ich. Und der ist immer noch spannend. Ja. Also, ich habe den mir jetzt vor kurzem nochmal angeschaut und ich fand den immer noch spannend.
Ja. Cool. Ja. Ich finde das so lustig, weil ich erst in einem Podcast von dem Film gehört habe. Seitdem steht er auf meiner Watchlist. Ich habe ihn jetzt nicht geguckt von dem Podcast hier. Aber weil ich es echt interessant fand, wie du auch sagst, dass wir in Deutschland sowas hingekriegt haben. Also wirklich so ein krasses Medien-Event. Mhm. Ja. Wo so denken würdest, wir haben das geschafft. Okay, krass. Ja.
Ich überlege gerade, wie hieß nochmal dieses Radio-Event, das ist ein amerikanisches Event. Ich weiß nicht, ob das Krieg der Welt
war. Krieg der Welt?
Ja. Aber...
Ja, genau. Mhm. Weil das wäre ja theoretisch so das Pendant dazu. Also ich weiß nicht, ob es noch was anderes gab, aber das wäre so ein Pendant dazu, wo dann auch die Leute dachten, was, die Aliens sind jetzt hier und greifen uns an. Ne? Und dass die Leute hier dachten, ey, was? Dieses Show gibt's wirklich. Ne? Und, ja.
Wir hatten es auf jeden Fall in der Fernsehtheorie an der Filmuniversität im Master Medienwissenschaften haben wir genau darüber gesprochen. Wir haben nur Ausschnitte gesehen und erst vor kurzem habe ich den komplett gesehen und ich war auch beeindruckt. Aber einfach, weil es 1970 oder was war und du denkst, wirklich krass. Mhm. Also innovativ auch für die Zeit. Ich muss was ganz Besonderes gewesen sein.
Jetzt kommt was Lustiges dazu. Der Film wurde da gezeigt und durfte ja nicht mehr gezeigt werden für 30 Jahre.
No way.
Weil sie die Rechte nicht gekauft haben von dem Produzenten, der das damals hatte. Und dementsprechend gab es einen langen Rechtestreit. Und erst seit also 2000 oder so kann man den Film jetzt ganz normal schauen.
Ach, auf YouTube. Dafür auf YouTube. Ja. Ja.
Also nicht mal in der Mediathek.
Ich glaube, bei YouTube ist es nicht so ganz legal, dass es da ist, aber es ist da zu finden, auf jeden Fall.
Enjoy, sagen wir an dieser Stelle.
We watch and we don't judge.
Schöner Satz. Das ist ja der Titel der Folge.
Stimmt, oh, guter Segway.
Guilty Pleasures.
Ja, oh ja, stimmt. Lisa ist gleich.
Ja, was ist ein Guilty Pleasure überhaupt? Also da gab es ja irgendwie im Vorhinein schon Diskussionen, welcher Film gilt als Guilty Pleasure?
Ja, was heißt denn Guilty Pleasure für euch? Das ist eine Frage, oder?
Ja, ja, also ich habe mal ein Interview, dieses war bei Netflix, so eine Interviewserie zwischen Fran Lebowitz wurde interviewt von Martin Scorsese. Das ist eine sehr, sehr coole Geschichte gewesen. Also halt so vor Publikum und es wurde halt als Doku rausgebracht, weil zwischendurch werden dann auch mal so Sequenzen, wo sie irgendwie durch die Stadt läuft und erzählt und so. Und für die, die es nicht wissen, Fran Lebowitz ist unter anderem auch Drehbuchautorin, die hat auch Wolf of Wall Street geschrieben. Sie ist auf jeden Fall eine Hausmarke und die meinte, Guilty Pleasure, das macht für sie gar keinen Sinn, weil wenn es Pleasure ist, dann enjoy, so nach dem Motto, wieso sollte man sich dafür schuldig fühlen? Fand ich sehr schön, aber doch gibt es so Filme, die man mag und man weiß irgendwie, man sollte sie nicht mögen und ich glaube, die Gründe aber, weshalb man sie nicht mögen sollte, sind so vielfältig wie die Menschen selbst.
Ich glaube, die Gründe sind nur Gesellschaft.
Ja, so kann man es auch sagen. Aber genau, warum finde ich zum Beispiel Pretty Woman Guilty Pleasure? Also ich glaube halt vor allem, weil es, also es ist, damals hätte ich in den 90ern geguckt, hätte ich glaube ich niemals darüber nachgedacht, das irgendwie so zu framen. Aber so, wenn man das heute noch guckt und sozusagen gut findet, dann fragt man sich, darf ich das jetzt noch gut finden irgendwie? Und aber ist das nicht super sexistisch? Oder?
Hat Pretty Woman nicht diesen Nostalgiefaktor?
Ja, eben. Das ist ja auch der Grund, weshalb man es noch gerne guckt, oder?
Deswegen ist es kein Guilty Pleasure, würde ich sagen.
Wegen der Nostalgie?
Mhm.
Okay.
Naja, weil, also, wenn jetzt Hollywood, ich möchte keine Seeds setzen, wenn Hollywood auf die Idee kommt, Pretty Woman Teil 2 zu machen, mit derselben Prämisse.
Gut. Even prettier.
Als Serie.
Ja. Oh ja.
Und das Prequel dazu oder die Geschichte hinter. Dann würde ich sagen, dann wird es. Ich kann mir vorstellen, dass es zu einem Guilty.
Das hat also, die Ex-Freundin von dem Protagonisten gemacht, von Richard Gere, die dir zwischendurch einfach abserviert. Was hat sie eigentlich in der Zeit gemacht?
Genau, das wäre so ein Teil 2.
Ja.
Genau, sie war nämlich auch Prostituierte.
Ja, okay. Das ist gut.
Naja, man muss ja irgendwo anfangen. Nee, aber genau, also ich kann mir vorstellen, also ich will nur sagen, weil ich habe das Gefühl, weil ich meine, da gibt es ja ganz viele Filme, die man heutzutage jetzt, wenn man es mit der Brille von heute anschauen würde, oder vielleicht auch junge Menschen das erste Mal jetzt anschauen, die dann sagen, das fandet ihr cool vorher, aber und genau, deswegen wäre, wenn diese Person dann sagt, aber ich finde den irgendwie, irgendwas hat der Film, dann wäre es, finde ich, ein Guilty Pleasure. Aber wenn du den Film damals schon gesehen hattest, gehe ich mal von aus.
Naja gut, also ich habe den sozusagen mit meiner Mutter geguckt, aber ich habe mich unter der Bettdecke versteckt, weil ich noch zu klein war, um dir zu gucken und habe so getan, als würde ich schlafen.
Okay. Das hört sich auch noch einem sehr guilty pleasure an. Ich ahne, als ob ich geschlafen habe.
So. Nein, ich mag ihn nicht. Ich schlafe.
Ich habe gar nichts mitbekommen. Meine Mutter hat den natürlich auch gerne geguckt. Mhm. Ja, wie alt war ich denn da? Weiß ich nicht, 12 oder so. Also,
genau, aber deswegen,
aber da war er ja auch noch nicht, war der da neu?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber du hast ihn ja mitgenommen. Also du hast ihn ja damals, der Film ist ja in den 90ern?
Ich glaube schon, ja, von wann ist denn der?
Das weiß ich gar nicht.
90.
Genau,
1990. Okay, genau. Da war ich 1.
Mhm. Na gut, genau, du hast ihn aber danach gesehen, aber du hast ihn in der Kindheit gesehen. Das ist, glaube ich, der wichtige Unterschied. Mhm. Kann man dir vorwerfen, als Guilty Pleasure zu haben, wenn du ihn in der Kindheit gesehen hast und gut fandest?
Ach so, das ist weiß ich nicht. Ah ja, okay.
Also so sehe ich das. Ja. Ne? Ich könnte ja alles anders
aber sehen. Aber ich finde ja trotzdem, dass wir uns alle weiterentwickeln. Und also
außer Maria Schelmer. Sorry, das war jetzt...
Also ich muss sagen, der Film ist, glaube ich, bei mir nicht mehr so präsent. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was so verwerflich ist aus heutiger Sicht an dem.
Na, die Darstellung der Frau, oder?
Also
ja, und auch so diese Romantisierung und dass sie eigentlich, ach, die hatte ja nie irgendwie eine Chance. Und ich weiß nicht, ja, das...
Na, ist es nicht dieses typische, die Frau... Also, die braucht den Mann.
Wird vom Mann gerettet. Genau. Ja.
So. Okay.
Das ist so basic das Problem. Und ja. Ich glaube, so die Richtigstellung davon ist Anora. Hm. Also, wenn man es jetzt richtig.
Also, Pretty Woman 2.
Oder Now for Real.
Ja.
Weil so ist es halt komplett unrealistisch. Hm. Also, genau, ich glaube, das ist so das größte Problem, dass es halt wahnsinnig unrealistisch ist. Und dass das Gefühl vermittelt, dass die Frau halt nur mit einem starken, reichen Mann aus dieser Misere rauskommt, aus der sie reingeraten ist, weil sie irgendwie aus einem schlechten Familie oder aus ja, schlechten Verhältnissen kam und irgendwie mal den falschen Typen gedatet hat und dann ist sie irgendwie da reingerutscht. Und ich meine, das ist ja, der Part ist ja noch realistisch, dass es so anfängt. Aber dass sie dann so da rauskommt und dann diese Rose im Mund und die Limousine und das ganze Setting und ja, und das ist Hollywood. Also die vielleicht spielen sie auch ein bisschen damit, weil am Ende sagen sie, ja, das ist Hollywood, jeder kommt nach Hollywood, hier kann alles passieren. Ruft da so ein Typ am Ende des Films so rein. Vielleicht ist das so der Hint darin, so, hey, it's not real. Das würde denen ja eigentlich also irre tun, dass sie das zumindest noch mit einbauen.
Also ich habe ja gesagt, dass ich glaube, weil du es aus der Kindheit gesehen hast, deswegen ist es, glaube ich, nicht so, ist es kein Guilty Pleasure, würde aber, ich mache gerade den Bogen zu meinem Film, weil Repo Man und habe ich mitgebracht noch, für die ihn nicht kennen, es geht um, also auch hier mag ich diese Prämisse eigentlich, also eine spannende Idee, die man halt irgendwie verfilmt hat. Es gab so eine Zeit, wo ganz viele von diesen Thrillern irgendwie kamen, mit immer so ganz klaren, kleinen, also eigentlich eine Idee, die dann halt irgendwie zu einem Film aufgebaut wurde. Ne? Repo Man, da geht es um Organhandel, wenn man so möchte, und spielt 2025, lustigerweise.
Versteckt euch.
Wo halt künstliche Organe so weit entwickelt wurden, dass sie funktionieren für alle. Also du kannst sie theoretisch online bestellen, wenn du das Geld dafür hast. Und die Firma, die verkauft, hat dann damit, wir brauchen ja irgendeine böse Firma noch zusätzlich, die Corporations, die hat so eine Art Kreditplan. Ne? Das heißt, du kriegst das Ding eingepflanzt, es ist super teuer, aber du kriegst es, jeder kann sich es leisten, aber man muss es halt abbezahlen. Wenn du es ihm abbezahlen kannst, kommt jemand vorbei, die Repo-Man, und holen das Ding wieder raus. Ne, und lassen dich dann da liegen. Also dann hast du halt dein Leben verwirkt. Und natürlich unser Held wird dann irgendwann selber, kriegt er irgendwann so ein Implantat und merkt dann erst, dass was er macht, wahrscheinlich doch nicht so super ist. Und davon gab es ja ganz viele. Ne? Da gab es Robocop ist so ein bisschen älter sogar, aber
kannst sagen, Robocop.
Genau, aber auch so von dieser Art von eine klare Idee, die dann irgendwie so durchgezogen wird. Oder diese nicht True Lies, die ganzen Arnold Schwarzenegger-Dinger.
Bin ich raus. Ich leider auch. Ich hätte einen anderen allerdings. Ich hätte In Time.
Ja, In Time wäre aber später auch ein bisschen, aber es wäre auch sowas.
Genau. Ja, genau. Ja.
Es wäre aber auch sowas, genau. Ja. Genau, das wäre ein gutes Beispiel. Blade Runner war aber auch so. Auch älter, ne? Wir kommen jetzt
nicht. Achso, du suchst nach danach.
Ja, ich suche was in dieser Zeit. Blade Runner ist halt. Auch was anderes. 2000, also in den 2000ern, ne? Also späten 2000ern, da war Repo Man, war 2010 ungefähr.
Okay. Also ich musste an, aber das ist, glaube ich, was ganz anderes, aber auch so ein relativ schlechter Film aus 2000ern, der mit den Drachen. Christian Bale muss gegen Drachen kämpfen.
Ja, das weiß ich auch noch.
Postapokalypse.
Ja.
Weil der auch irgendwie so ein Setup hatte, eben Drachen und Postapokalypse. Und stimmt, ich glaube, der war storymäßig in dieser nicht auch die
Kinder. Nein, okay.
Ich bin auch nicht.
Ich habe noch Daybreak, das habe ich wirklich noch, der passt ganz gut rein. Das ist auch so ein Vampirfilm, Vampire, die die Welt übernommen haben und also der Tag ist die Nacht ist der Tag, theoretisch gesehen, und die Menschen sind sie auf der Flucht davon, vor dem Vampir. Also es gab da so eine Zeit, wo so ganz viele von diesen bisschen Sci-Fi-Filme rauskamen und die dann halt eigentlich recht gut eingeschlagen sind. Und jetzt komme ich zu dem, was ich meinte. Ich fand die Filme damals ja auch super, habe die damals geguckt und würde sie jetzt auch als Guilty Pleasure sehen. wenn man so sieht, wie die Action war, wie die, also auch wie die Erzählung war, definitiv, ne? Equilibrium fällt mir gerade ein.
Oh ja, Equilibrium.
Jetzt kommen die Namen. Christian Bale. Genau, da gab es ganz viele von solchen und ich habe aber immer noch das verbunden mit, naja, weil es in der Kindheit gut fand, ist es eben so ein bisschen nostalgisch geprägt. Also, ne, dann guckt man sich jetzt nochmal an und denkt so, was, also irgendwie die Story schon echt doof, aber irgendwie geil. Irgendwie so. Und ja, so geht's mir dabei. Und so wird es mir wahrscheinlich bei Pretty Woman auch gehen, wenn ich da.
Oder bei Dirty Dancing.
Und genau so. Ich fühle das so sehr. Ja, das ist mein Guilty Pleasure. Und vielleicht ist das auch genau der Grund. Also Dirty Dancing von 1987. Und ich, kleine Lisa, ich erinnere mich noch daran, oben in meinem Zimmer, Papa und im Wohnzimmer. Und irgendwann höre ich es rufen, Lisa, Dirty Dancing läuft im Fernsehen. Und ich schnaufe runter und ich gucke mit meinem Papa Dirty Dancing und ich habe es geliebt.
Und das also als, ich liebe es auch. Ne? Also ich und als kenne mich zu dem Guilty Pleasure.
Ja, und auch als Teenager, man guckt ihn wieder und wieder und man denkt so, oh, ja, Mann, der kriegt mich jedes Mal. Und dann aber vielleicht Guilty. Ich war in der Beziehung mich nicht mehr. Es war gut, aber es ist auch gut, dass man weiß. Und dieser Typ hat einfach noch nie Dirty Dancing gesehen. Ich war so, das
wir sind
ändern.
Getrennt.
Nee, also das müssen wir ändern. Wir schauen jetzt Dirty Dancing. Also ja, okay, cool. Und ich erwische mich ja auch dabei, dass ich denke, okay, ich mag diese Person. Ich möchte auch, dass sie Dirty Dancing mag, weil ich liebe diesen Film. Und ich hatte ihn aber auch das erste Mal seit langem wieder gesehen und hatte mich dann schon dabei ertippt, dass ich dachte, okay, die Dialoge, naja, ich weiß ja nicht. Oder auch so diese, naja, so Frauenbild, Männerbild, habe ich mich schon hinterfragt. Und dann war ich auch kurz so, naja, weiß jetzt auch nicht, ja, vielleicht schlecht gealtert.
Ist sie nicht 16 und erst?
Ja,
das war ist das auf jeden Fall. Das stimmt, das ist einfach.
We don't talk about
it. Aber.
We don't judge.
Ja, aber dann, also er fand ihn, glaube ich, jetzt okay. Ich meine, man muss dazu sagen, wir waren beide Tänzer, haben uns darüber auch kennengelernt. Also, I love this part about it. Und, naja, und ich liebe ihn trotzdem. Und ich glaube, da hatte ich so ein kurzes Schuldgefühl. Ich dachte, ja, kleine Lisa mochte den, Teenager-Lisa mochte den. Und dieser Teenager-Part in mir, der ist immer noch da, wenn ich ihn als erwachsene Frau gucke. Und ich kann das so genießen. Ich genieße es, wenn die Musik läuft. Ich erinnere mich daran, ich habe noch meinen Papa heute angerufen. Papa, so Recherchezwecke. Ich weiß, du hast mir mal erzählt, Dirty Dancing, da warst du doch damals öfter im Kino, oder? Und dann mein Papa, ja natürlich, das war das Ding. Und dann war ich so, oh wie geil, das war irgendwie eine Zeit, da gab es mich noch nicht. Ich bin 92 geboren, damals war mein Papa 21 und der ist als Typ in so einen Tanzfilm gegangen, obwohl ja alle dachten, ach diese Tanzfilmphase, die ist jetzt vorbei. Und alle machten diesen Film und dann hat er erzählt, naja, wir hatten ja auch kein Geld irgendwie so und wir hatten Garagenpartys und wir wollten alle Mambo tanzen. Natürlich haben wir es irgendwie probiert und es war total schön, weil ich dachte, krass, diesen Moment hatte ich ja auch als Teenager Lisa, die da mit ihren Freundinnen Dirty Dancing geguckt hat und wir im Wohnzimmer versucht haben, Mambo zu tanzen. Und dass ich dachte, wow, diese Generation, das ist so verbindend und deswegen.
Ihr habt alle Melonen gekauft.
Nicht, aber wenn man mal eine Dirty Dancing Party schmeißt, will ich dazu.
Ich bin dabei.
Okay, Leute.
Nächste Woche Dirty Dancing Party.
Man muss ja auch sagen, für damalige Verhältnisse, es war einfach eine Low-Budget-Produktion.
Genau, ja. Ne? Es gibt doch diese Doku bei Netflix darüber. Hast du die gesehen?
Ich glaube, damals im Fernsehen gab es noch eine Doku, an die ich mich erinnert habe. Dass sie auch erzählen, es war arschkalt, weil es ist ja Sommer auch, ne? Also sie sind ja in so einem Sommercamp und so. Und es war aber wohl richtig kalt, weil sie halt erst Herbst, Ende Herbst gedreht haben oder so. Und ich habe nachgeguckt, es waren 5 Millionen US-Dollar, irgendwo stehen 6, naja. Eingespielt haben sie auf jeden Fall 200 Millionen US-Dollar und es war so ganz, also ein überraschender Hit und deswegen war mein Papa dann noch mehrmals im Kino. Und als dann die VHS rauskam, haben sie natürlich alle zusammen vom Fernseher gesessen und das fand ich auch eine schöne Anekdote. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir damals die Schallplatte hatten und ich diese Schallplatte noch
Musik
aufgelegt habe. Und ich zu dieser Schallplatte gegangen und dachte, wann habe ich das letzte Mal getan und war so, okay, ich werde auch älter, aber ich habe noch das mitbekommen und dafür bin ich so dankbar. Und deswegen ist das mein Beispiel.
Du hast gesagt, das war das Ende, war das Ende von diesem ganzen Tanzfilm oder ich weiß gar nicht, es gab ja so dieses Footloose und solche, also.
Genau, aber das war halt davor und ich habe irgendwo noch gelesen, dass sie auch dachte, naja, also Eleanor Bergstein kam halt mit dem Projekt und war so, naja, aber wir hatten jetzt Flashdance, wir hatten Footloose, das ist doch jetzt wirklich, wer will jetzt Tanzfilme noch sehen, haben wir nur jetzt jede Menge von gehabt und und dann hat sie es aber trotzdem geschafft und diesen Film gezaubert und ich glaube auch, dass man nicht damit gerechnet hat, dass der so erfolgreich wird und der
aber
wurde
Patrick Swayze war damals schon bekannt, oder?
Ja, der war schon bekannt, haben wir Mama auch bestätigt. Also, den kannte ja schon jeder. Und den hat man auch gern gesehen. Und dann kam Frances Baby Houseman dazu und Jennifer Grey.
Baby gehört zu mir.
So schade, dass sie danach irgendwie eine Nasen-OP gemacht hat und komplett anders aussah. Die spielt ja bei Friends in einer Folge mit.
Ach so.
Und man erkennt sie einfach nicht wieder. Und sie war einfach vor dieser Nasen-OP so viel schöner.
Ja, aber da gibt es auch ein Interview von ihr, und wo sie darüber redet, und das ist aber dann auch wieder so ein gesellschaftliches Ding ist, ne? Also ja.
Ja, weil sie sich unwohl gefühlt hat. Weil, ja.
Ja, was kriegt man für Aufträge, was nicht? Als Frau, als Schauspielerin, als Model, und da denkt man sich auch so, ach man, da muss ich noch einiges tun.
Obwohl, da gibt es ja gerade auch Gegenbewegungen, ne? Also auch von zum Beispiel der Darstellerin, jetzt habe ich den Namen vergessen, die bei Sex Education.
Gillian Anderson.
Ja.
Die in München war, ne?
Das weiß ich nicht.
Ja, war sie. Ja. Ach, das Buch Wands war eine großartige Empfehlung.
Ja. Und sie steht ja auch dazu, zu dem, ne? Also zu ihren Zähnen. Und zu allem.
Jane Anderson ist die Mutti.
Achso, nee, die Psychologin.
Genau. Nee, du meinst die, mit den.
Die auch in White Lotus mitgespielt
hat? Ja, genau.
Ja. Ah, ja.
Bei Jane Anderson ist die.
Das ist die Mutter.
Ja, aber.
Die, die war in München. Ja, die war in München. Die hat das Buch Wand geschrieben. Aber ja, dann haben wir kurz
Sorry. Ja. Ich hab den Namen leider, du guckst gerade den Namen.
Müsst ihr jetzt rausschneiden.
Sarah, das muss jetzt raus, diese Pause.
Aber Thema Frauen, und also das finde ich noch wichtig, weil mir das dann nochmal aufgefallen ist bei Dirty Dancing. Thema Abtreibung. Einfach Dirty Dancing.
Genau, und es sollte rausgeschmissen werden, die Szene, ne?
Also,
jetzt war es zu schnell. Also, ja.
Ich muss sagen, ich habe den Film nie gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nein. Oh mein Gott.
Okay, Dirty Dancing Party.
Will be the time of your life. es gibt eine Abtreibungsszene. Also, es wird halt nicht hinterfragt. So eine Frau ist halt in einer misslichen Lage, möchte eine Abtreibung, und Baby unterstützt sie. Und es wird auch nicht nachgefragt, warum und wieso. Also, es wird nicht gejudged. Genau, und dann dachte ich, wow, es ist 1987, spielt ja in den 60ern.
Ja.
Und es war damals Thema, es ist immer noch Thema. Und fand es cool, dass es einfach so viele gute Themen gab, oder generell, dass Männer auch weinen, dass es eine gute Vater-Tochter-Beziehung gibt. Es gibt keine Rivalität zwischen den Frauen, es wird sich geholfen, das Thema Abtreibung ist einfach wichtig. Und
Ja, und das ist genau das, was in dieser Doku auch gezeigt wurde, dass diese Szene rausgeschmissen werden sollte, bevor der Film dann veröffentlicht wurde. Also ich glaube, die war auch gedreht, aber dann wollte, ich weiß nicht, der Verleih oder die Produktion wollten das irgendwie raushaben, und dann hat die Regisseurin, war ja auch eine Frau, oder? Autorin?
Autorin ist eine Frau, genau, ja. Und der Regisseur war Emil Adol.
Ah ja, okay. Und die haben auf jeden Fall darum gekämpft, das drin zu lassen. Ja. Und das fand ich total stark. Also deswegen habe ich es auch gar nicht, also ich meine, es gibt diesen Aspekt, wo man sagen kann, Guilty Pleasure wegen, weil sie so viel jünger ist und so weiter, und weil es auch eben sehr klassische Rollenbilder sind, aber ich fand den eigentlich sogar sehr progressiv und so eigentlich sogar feministisch unter bestimmten Aspekten.
Also, und aber ich finde aber erst, wenn man ihn erst sieht, denkt man, so schüchternes junges Mädchen braucht halt den Typ, um gesehen zu werden, und jetzt tanzt sie, und auf einmal ist sie dann, bitte.
Also je mehr du davon erzählst, ich meine, es ist ja wirklich ein kulturelles Phänomen gewesen, und ich habe das Gefühl, das ist dann fast kein Guilty Pleasure mehr. Ich weiß es nicht, also wenn man jetzt sagen würde, keine Ahnung, was für Star Wars ist ein Guilty Pleasure. Weiß nicht. Kann sagen vielleicht einmal einige Leute auch, weil ich meine, der hat auch scheiß Dialoge, der erste Film. Ganz ehrlich, aber es ist ja trotzdem irgendwie sowas, wo man
sich jetzt. Episode 1 oder meinst du jetzt Episode 3, Episode 4?
Alle.
Rückwärts geguckt.
Alle.
Also da fällt mir auf jeden Fall der Haze Code ein. Ich weiß nicht, ob das wegen der Abtreibungsszene, meine ich. Mhm. Weil es gibt ja diesen Haze Code, ich weiß gar nicht, 1970, weiß nicht. Weiß nicht wann, aber der eingeführt wurde, so ein bisschen um zu schauen, also moralische Szenen und so zu überprüfen. Und da kann genau sowas reinfallen, dass sie dann sagen, hey, wir wollen das rausschneiden. Mhm. Und irgendwie hat sich da mal jemand da durchgesetzt. Ne? Weil sowas hätte mich auch gewundert, jetzt in der Zeit, wenn es jetzt um, also auch christliche Fundamentalisten, die da drauf gucken und sagen, hey, das wollen wir nicht sehen oder irgendwie sowas. Also krass, dass es durchgekommen ist. Also spannend.
Ja. Mhm. Also ich glaube, einfach nur guilty, weil ich glaube, ich werde diesen Film einfach für immer lieben. Ich werde den einfach für immer. Und es ist mir egal, wenn ihr eine Person noch nicht gesehen hat, ich werde einfach sagen, lass Dirty Dancing kommen, und ich werde glücklich sein. Egal, was die anderen denken.
Was für einen Film hast du noch mitgebracht? Du hast noch den letzten Film.
Der heißt übrigens Amy Lou Wood.
Ja,
ich weiß nicht, ob du das irgendwo noch reinschneiden willst.
Genau, fax das bitte. Amy Lou Wood. Nee, genau, aber ihr ging es darum, dass sie, also sie hat ja so ein Übergebiss, sagt man das so?
Sie hat eine Zahnlücke, oder?
Nee, die hat, sag mal, wie du meinst.
Ja, wie du meinst, ist hier eine andere.
Zahnlücke noch. Also die erkennt man, wenn man sie sieht. Und bei ihr, also es ging genau darum, dass sie halt einfach Bekanntheit erreicht hat und man ihr immer wieder sagt, ja, muss was gegen, mach doch mal hier Zahn-OP oder wie auch immer, dass das alles hier gerade aussieht. Und sie halt sagt, nö, sie lässt das so. Und es wird deswegen auch wieder gebucht, weil sie halt einfach selbstbewusst da das durchdrückt. Und das ist einfach auch was Besonderes. Und ich glaube, das wollte ich nochmal stark machen. Aber,
yes.
Ja. Mhm. Ja. Ja.
Ich glaube, ich google sie jetzt selbst.
Ja, schon so ein bisschen Überbiss und halt eine Zahnlücke.
Ja, genau.
Was für einen Film hast du mitgebracht, Daniel? Dein letzter Film, der letzte Film für heute.
Der letzte Film für heute. Ich hab tatsächlich noch einen Hidden Gem von deinem Film, ist mir gerade eingefallen. So. Ich hätte den als Hidden Gem machen sollen.
Welcher wäre das?
Das ist Repo, die Organ Opera. Und das ist tatsächlich genau die gleiche Story. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob die was miteinander zu tun haben,
wann
die zwei Filme. Aber auch so um die Zeit. Und es ist halt einfach, das ist ein Musical. Also das ist ein Musical, das ist genau die gleiche Story. Also auch so Leute, die eben so Repo-Man sind und Organe wieder herholen, aber halt absolut so auf 100 aufgedreht. 120 eigentlich, weil es super weird und die Figuren sind alle total weird. Und es ist aber sehr spaßig zu gucken. Es ist auch so super obskur eigentlich. Ich glaube, man kennt die Hauptfigur, der Schauspieler ist relativ bekannt, aber... sehr obskur, und aber macht sehr viel Spaß zu gucken. Wenn man Musicals mag, sollte man auf jeden Fall rein.
Repo, The Genetic
Opera. The Genetic Opera, sorry, nicht The Organ Opera.
Ja. Und jetzt ein Guilty Pleasure, und jetzt ein Guilty Pleasure.
Mein Guilty Pleasure, und das Lustige ist, ich habe da lange drüber nachgedacht, weil es gibt sehr viel Guilty Pleasure, aber das ist für mich eigentlich ein Regisseur und kein, also ich habe jetzt einen Film rausgesucht, Twisted Pair heißt der, aber der Regisseur ist Neil Breen, und das ist halt so ein Typ, Der war Real Estate Agent, also hat Häuser verkauft in Las Vegas, hat dann irgendwann gesagt, ich will jetzt Filme machen, hat angefangen Filme zu machen. Und eigentlich ist er total der Indie-Filmemacher und so weiter und holt sich auch immer seinen so Laienschauspieler ran und so weiter. Und seine Filme sind halt einfach richtig schlecht. Also die sind einfach schlecht. So, er wird immer so ein bisschen als der David Lynch der Trash-Filme bezeichnet, weil er halt... Seine Filme sollen immer irgendeine Aussage haben, aber die sind sehr verwirrend und sehr weirde Szenen und was weiß ich, aber irgendwie machen die mir immer gute Laune, seine Filme. Ich weiß nicht, wieso, weil einfach seine, also es ist wirklich lustig, die Filme zu gucken, also ungewollt lustig von ihm, muss man halt leider auch sagen, aber einfach das Schauspiel, und er spielt immer eine Hauptrolle und er kann auch immer alles, er ist immer so der beste Typ von allem und er ist richtig gut und was weiß ich, und es gibt in seinen Filmen so viele lustige Szenen und ich fühle mich aber trotzdem ein bisschen schlecht, weil ich meine, ich mache mich ja auch ein bisschen lustig über ihn dadurch. Also wenn ich seinen Film lustig finde, er meint das ja nicht so, er meint das ernst, diesen Film. Ich glaube, er hat inzwischen das auch so ein bisschen angenommen und macht auch gerne jetzt, also dass er Trash-Filme macht und so, so ein bisschen wie Tommy Wiseau.
Ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, also ich glaube, er hat das schon so ein bisschen angenommen und checkt das auch so ein bisschen. Weiß man aber immer bei den Leuten ja nie so ganz, wie weit das geht. Also ich glaube, der ist schon sehr von sich selbst überzeugt. Neil Breen. B-R-E-E-N. Mhm. Also ich bin wirklich dicker Fan. Ich bin zu Halloween als eine seiner Figuren gegangen. Und ich habe seinen letzten Film auch online bestellt. Weil eigentlich, man kann die, ich glaube, ein paar von seinen kann man auf YouTube sehen. Mhm. Also lohnt sich auf jeden Fall. Aber seinen letzten hat er nur über Online-Handel. Und habe ich dann aus Amerika direkt die DVD von ihm bekommen.
Neil Breen, okay. Ja, doch, sag nur was.
Und ich weiß nicht, die Filme machen mir immer gute Laune. Ich weiß nicht, was es an diesem Film ist. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen dann doch, dass es halt so auch ehrlich ist irgendwie. Auf eine gewisse Weise, weil er halt schon versucht, eine Message rüberzubringen, und er ist halt schon, man merkt, dass er eigentlich schon das Herz am rechten Fleck hat, aber er halt irgendwie ganz vielen Gedankengängen verloren geht und ganz vielen wirden Szenen und was weiß ich.
Was mit den Special Effects, da sind irgendwie so, also das sieht immer so...
Ja, er hatte irgendwann eine Phase, in der er entdeckt hat, dass er einfach Stock-Footage nehmen kann und dann Greenscreen, sich Greenscreen-mäßig drüber schneiden kann.
Also ihr müsst den Trailer sehen. Das ist wirklich, mir hat das vorhin nichts gesagt. Ja. Und ich saß da vorne und war so, okay, wow, was?
Also das ist sein vorletzter Film, Twisted Pair, von dem ich den Trailer reingestellt habe.
Der Film ist neu.
Nee, eben, der ist von 2018 oder so. Also der ist nicht alt, der sieht nur alt aus.
Wie krass, echt? Ja. Wow. Das habe ich nicht gecheckt.
Nee, der ist nicht so alt. Aber ja, keine Ahnung. Es ist eben, wie gesagt, so ein Guilty Pleasure, weil der Film ist erstens schlecht und zweitens fühle ich mich auch eben ein bisschen schlecht, mich über ihn lustig zu machen, über jemanden, der eigentlich ehrlich sein Herz ausschüttet und Filme macht. Und tatsächlich da ja auch was auf die Beine stellt, muss man ja auch sagen. Das ist ja,
aber
kennen wir wahrscheinlich alle.
Hast du ihn mal im Interview irgendwie gesehen? Also schüttet er wirklich, oder hat er einfach nur gemerkt, das ist eine Marke, das funktioniert?
Nee, der ist schon weird einfach, der Typ. Der ist, ich glaube, der ist schon sehr von sich selbst überzeugt.
Weil Tommy Wiseau hast du als Beispiel genannt, der hat einfach gemerkt, also klar, am Anfang war es vielleicht, dachte er wirklich bei The Room, das wird Oscar-Piece, und dann hat er danach gemerkt, oh verdammt, okay, das wird doch nicht so geil. Hat er vielleicht selber nicht gemerkt, ich würde euch auch nicht
so
unterstellen.
Ich bin bei Tommy Wiseau auch nicht witzig.
Das weiß ich nicht.
Der ist halt einfach auch, ich glaube, das sind so Menschen, die Aufmerksamkeit brauchen, denen ist egal, wo die Aufmerksamkeit herkommt, so ein bisschen Parallelen zum Drachenlord, falls euch der was sagt. Bei dem fühlt man sich ja auch sehr schlecht, aber es hat auch jemand, der Aufmerksamkeit unbedingt braucht, und dem ist es egal, und wenn sich Leute über ihn lustig machen, das ist auch Aufmerksamkeit. Ja. Und ich glaube, das ist bei denen auch so ein bisschen so ein Ding, um das jetzt nochmal in eine dramatische Richtung zu ziehen, weil das beim Drachenlord ja echt auch nicht gut geendet ist. Und ja, aber deswegen Guilty Pleasure. Und ich wirklich die Filme, also guck die mit mehreren Leuten an, die sind sehr unterhaltsam. Ich finde auch wirklich, viele von seinen Filmen sind auch wirklich nicht langweilig. Also das ist ja so, Trash-Filme sind eigentlich immer am schlimmsten, wenn sie langweilig sind. Wenn du sagst, oh Gott, das ist eine mega langweilige Szene. Und dann kommt irgendwas, was dann wieder lustig ist. Aber bei ihm ist es wirklich durchweg einfach jede Szene irgendwas. Und du bist immer so, what the fuck passiert hier gerade? Zwischen what the fuck passiert hier gerade und man ist das weird alles. Aber deswegen liebe ich seine Filme.
Ich denke so ein bisschen auch an Roger Corman. Also in dem Sinne von, also der war damals, also man 80er, 70er, 80er, ja, so eine Ikone für so Trash-Filme, wenn man so möchte, Trash-Horror-Filme, und aber ist eine Ikone geworden irgendwie, und dann hat auch viele bekannte Regisseurinnen, die dann halt unter ihnen, meistens Regisseure, die unter ihnen halt gearbeitet haben und dann danach große Filme gemacht haben. Und da denke ich mir gerade, ob der vielleicht einfach zur falschen Zeit, dein Beispiel, zur falschen Zeit seinen Weg eingeschlagen ist.
Ja, ich meine, Maria dachte, der Film ist älter.
Wahrscheinlich. Ja. Das waren unsere Filme. Hat irgendwas nicht geschafft, was ihr mit reinbauen wolltet in die Filme? Die, wo ihr dachtet, so, okay, nee, den halte ich mir für die nächste, fürs nächste Jahr.
Achso, andere Filme, meinst du? Ja,
auf jeden Fall.
Die Liste ist lang. Ja. Also ich habe, bei mir sind es wirklich zwei Sachen, die als Guilty Pleasure gelten. Und zwar eines, diese romantischen Filme, die irgendwie so ein bisschen ja aus der Zeit gefallen sind und sexistisch. Unter Umständen.
Yep. Korrekt.
Und die andere Art ist tatsächlich diese ganzen Filme, die diesen Trope des White Savior irgendwie thematisieren, wie The Help, The Green Book, Intouchable, also der französische Film hier, Ziemlich beste Freunde. Das sind alle Filme mit so einem absoluten Wohlfühlcharakter, die ich wahnsinnig gerne gucke und wo ich echt traurig war, als ich realisiert habe, ja kacke, das ist alles irgendwie nicht so geil, weil es vermittelt einfach wieder das Bild von dem weißen, tollen Retter. Oder hier Hidden Figures, auch so ein Film, wo es um die NASA geht und die Frauen, die da irgendwie viel bewirkt haben, und dann kommt da dieser, wie heißt der, Kevin Costner, reißt dann dieses Schild mit so einer Axt runter, wo drauf steht, dass es für also das, quasi die Trennung, dass das nur für Weiße ist, die Toilette, und das reißt dann so runter, und ich habe nachgeguckt, und ich meine, die Geschichte ist ja echt, aber diese Szene haben sie einfach komplett dazu gescriptet, und das zeigt ihr so krass einfach, wie das konstruiert ist und einfach hollywoodisiert ist, und das ist einfach schade, weil die Geschichten dann vielleicht sonst eigentlich richtig, richtig cool auch so, wie sie wirklich waren.
Ja, ja. Ich glaube, das nutzen wir fürs Ende des Gespräches, und ich bedanke mich bei euch für eure Filme, die mitgebracht. Ich hoffe, die ZuhörerInnen haben hier und da auch wieder einen Film entdeckt, den sie vielleicht noch nicht kannten, oder wo ihr gedacht habt, oh cool, den gucke ich mir an. Wie gesagt, manche davon könnt ihr euch sogar anschauen. We don't judge. Nein, wie ist es online? Ich weiß auch nicht. Also das Millionenspiel, also ist es online bei YouTube. Da muss man sich einfach, ja, ihr könnt es googeln. und vielleicht der Rest, genau, wir packen die Links noch in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt sie natürlich auch im Stream bei den gängigen Streamingdiensten auch sie euch holen, wenn es möglich ist, oder halt direkt bestellen bei Daniel.
Bei mir, genau. Ich bin jetzt der Verleih von Nebrin in Deutschland.
Damit kannst du dein schlechtes Gewissen reinbringen.
Ja, richtig. Ich schicke noch wieder was zurück. Nee, und ich bedanke mich bei euch, erstmal bei euch, dass ihr da wart, und bedanke mich bei den ZuhörerInnen für eure Zeit und eure Ohren, und ja, würde sagen, das war es mit dieser Folge, und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wie sage ich immer, guten Abend, nee, guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Tschüss. Tschüss.